Radio Free FM präsentiert die Plattform. Die Stunde, in der ihr zu Wort kommt. Ihr wollt euren Verein oder eine neue Initiative vorstellen? Ein spezielles Thema soll mehr Aufmerksamkeit bekommen? Dann seid ihr hier richtig. Montag bis Donnerstag von 4 bis 5 und am Sonntag in der Wiederholung ab 12. Interessiert? Mails unter plattform@freefm.de oder Ulm 938 6284.
Die 102,6 Radio Free FM mit der Plattform und der besten Droge der Stadt. Heute wieder zu Gast das Theater Ulm bei uns bei Radio Free FM. Mein Name ist Maximilian Strauß und mir gegenüber, das ist jetzt Dramaturge Benjamin Künzel und ich freue mich, dass er heute für einen kurzen Augenblick für die folgende Stunde die Theaterbühne bzw. das Theaterumfeld gegen mein Radiostudio eintauscht, um mir heute ein bisschen was über sich, über seine Arbeit und eine Doppeloper erzählt, die zurzeit im Theater Ulm aufgeführt wird, die man sich dort ansehen bzw. anhören kann. Darüber wollen wir natürlich in der kommenden Stunde, in den kommenden 60 Minuten sprechen. Aber bevor wir da zu tief in die Details gehen, Benjamin, ich heiße dich erstmal ganz herzlich willkommen bei uns im Studio.
Hallo, danke für die Einladung.
Schön, dass du der Einladung gefolgt bist. Du bist, glaube ich, wenn ich es richtig weiß, schon seit 2005 am Theater Ulm.
Ja, lange Zeit, seit 2005, das sind jetzt dann bald 18 Jahre. Hätte nie gedacht, dass ich so lange in Ulm hängen bleibe, aber es ist passiert.
Wenn du sagst, du hättest nicht gedacht, dass du so lange hängen bleibst, das klingt, als würdest du oder hättest du, als du gekommen bist, gar nicht die Intention gehabt, so lange hier zu bleiben.
Ja, weil das ungewöhnlich ist im Theaterleben tatsächlich. Also zumindest zu der Zeit, als ich hierher kam, 2005, war es eigentlich eher normal, gerade in meinem Beruf oder auch im darstellenden Beruf, dass man all 3-4 Jahre wechselt. Das passiert einfach, weil Leitungswechsel passieren, weil man sich an verschiedenen Bühnen ausprobiert. Und so war meine Prognose eigentlich auch. Wahrscheinlich bleibe ich 2-3 Jahre in Ulm und dann geht's weiter. War falsch.
Was hat dich dann schlussendlich am Theater Ulm bzw. in Ulm gehalten? Waren es die spannenden Stücke oder hat die Theaterleitung gesagt, na, du bist so talentiert, so gut in deiner Arbeit, du musst unbedingt hier bleiben?
Das ist, glaube ich, eine Mischung aus allem. Also tatsächlich habe ich mich mit der Theaterleitung gut verstanden und wir haben uns da gegenseitig, glaube ich, einfach sehr geschätzt in dem, was wir getan haben. Auf der anderen Seite stimmte einfach das Umfeld. Ich habe hier viele Freunde gefunden, einfach ein soziales Umfeld mir aufbauen können, das ich nicht so schnell verlassen wollte. Und es hat sich vieles ergeben. Es gab Veränderungen beruflicher Natur, auch am Theater, wo man so von der einen Nische in die andere reinkommt. Und das hat sich ganz organisch einfach so ergeben zu sagen, ich glaube, ich bin hier sehr gerne zu Hause.
Ursprünglich kommst du ja aus dem südbadischen Lörrach.
So ist es.
Dort bist du aufgewachsen, geboren, bist zur Schule gegangen und dann hast du deine Karriere gestartet. Stand für dich von Anfang an fest, du möchtest in Richtung Theaterdramaturgie gehen oder gab es da erstmal ursprünglich noch ganz andere Pläne?
Da gab es fürchterlich viel ganz andere Pläne, weil ich glaube, ich bis kurz vor meinem Studium noch nicht mal gewusst habe, dass es so etwas wie einen Dramaturgen gibt oder was das um Gottes Willen sein soll. Das habe ich, glaube ich, erst im Studium kapiert. Ich wollte immer schon ans Theater. So, das war für mich schon als ganz kleines Kind klar. Ich komme jetzt nicht gerade aus einer Familie, in der Theater oder Musik großgeschrieben war. Das bedeutet, es war immer so ein exotischer Traum da in der Familie. Dann dachte ich, ich werde Schauspieler. Irgendwann war ganz klar, ich werde Sänger. Das war lange Zeit ein ganz großer Traum. Hatte einen ganz tollen Gesangslehrer, der mir erklärt hat, tu es lieber nicht mit der Stimme, die du hast. Und so kam ich irgendwann auf die Idee, während des Zivildienstes tatsächlich, den ich da noch in Lörrach gemacht habe und in Umgebung, dass meine Freundin in München studiert hat und gesagt hat, da gibt es einen Studiengang, der heißt Dramaturgie und das klingt so ein bisschen so, als könnte dir das Spaß machen. Und das ist halt vor Internetzeit, also ich konnte da jetzt nicht wahnsinnig groß rumrecherchieren und so habe ich mich einfach beworben, hatte keine Ahnung für was und bin einfach hin und habe im Studium festgestellt, ja, kann man machen. Muss man nicht machen. Dramaturgie kann ich eigentlich nicht wirklich ausstehen, aber man kommt damit durch.
Du kannst es eigentlich gar nicht ausstehen, aber doch irgendwie hast du im Laufe des Studiums festgestellt, das ist genau das, was du machen möchtest. Als du mit dem Studium fertig warst, du bist mit Sicherheit nicht direkt nach Ulm gekommen. Was waren da so im Schnellverfahren. Wir müssen da wirklich nicht in jedes Detail reinschauen, aber ich sag mal so ein paar Highlights oder so die wichtigsten Stationen in deinem Leben, die dich dann schlussendlich hierher geführt haben.
Naja, Fakt ist, ich bin direkt nach dem Studium nach Ulm. Es ist während des Studiums gewesen, dass ich andere Theater von innen gesehen habe. Ich war mal in Bern in der Spielzeit am Theater und habe da ein bisschen reingeschaut, in München in verschiedene Theater reingeschaut. Und meine erste feste Anstellung war tatsächlich Ulm. Und deswegen war es noch umso seltsamer, dass ich in Ulm hängen geblieben bin, weil ich dachte, ja, man muss ja eigentlich noch mehr Theater gesehen haben. Und das hat sich so einfach nicht ergeben. Ich bin wirklich vom Studium nach Ulm geplumpst und durfte hier alles weitere lernen.
Also kam eigentlich eins zum anderen. Das Studium durch Zufall, nach Ulm durch Zufall. Und am Ende hat alles zusammengepasst und heute bist du hier.
Genau. Mit Vorstellungsgespräch im Hugendubel in München. Das war großartig für Ulm.
Im Hugen. Es ist interessant, wie die Wege dann manchmal einen dann schlussendlich leiten. Du hast gesagt, Dramaturge, das war nicht so unbedingt, also du hast gesagt, man kann es machen. Mhm. Du kommst mehr oder weniger damit klar. Das heißt, es ist nicht so die, also für mich klingt das so als, klar, du hast gesagt, Sänger wärst du gern geworden und es standen andere Ideen im Raum. Aber was macht für dich denn die Dramaturgie schlussendlich aus, dass du sagst, ah, du machst das so gerne, du hast dich doch irgendwo damit arrangiert, beziehungsweise deine Freude darin gefunden, deine
Passion? Ich glaube, weil ich meine Variante der Dramaturgie entdeckt habe. Für mich waren während des Studiums Dramaturgie-Studentinnen und Studenten, die da mit mir unterwegs waren, sehr oft so ein bisschen die Klugscheißer, die sehr viel über Theater geredet haben, ohne es zu machen. Und das liegt mir nicht. Als gerade jemand, der eigentlich gerne immer auf der Bühne war und auch bis heute gerne auf der Bühne ist, wollte ich Theater nicht nur als etwas haben, über das man redet, sondern es muss praxisbezogen bleiben. Und ich habe für mich meine Variante der Dramaturgie dann nach dem Studium entdeckt, dass man das mischen kann, dass man auch Zuschauer quasi für Theater begeistern kann, indem man ihnen was erzählt oder etwas mit ihnen tut, dass ich nicht bloß so dieses Theaterbrain bin, das da irgendwo rumsitzt und klugscheißt. Das wollte ich eben nicht haben. Meine Variante ist irgendwie eine andere geworden. Mit viel Workshops, mit hier und dort Dinge moderieren, Stücke inszenieren. Ich arbeite ja auch noch nebenher als Regisseur hier am Haus. Und ich glaube, diese Mischung, die macht für mich diesen Beruf spannend und vielfältig.
Vielfältigkeit, also gerade auch, wenn du sagst Workshops, du willst praktische Dinge machen. Ich denke generell mit dem Wort Dramaturge, da fangen die wenigsten jetzt direkt was an. Also ein Regisseur, den hat man schon mal gehört, da weiß jeder die grobe Richtung, in was sich das Berufsfeld, sage ich mal, gliedert. Aber ein Dramaturge, was ist denn so dein typischer Alltag? Was sind deine Aufgaben für all diejenigen, die denen es vielleicht genauso geht wie dir, wo sie diesen Studiengang hören oder dieses Wort hören und sagen, ja, Drama, okay, aber Dramaturgie, was ist denn das bitte?
Ja, das ist tatsächlich schwer zu erklären, weil es so vielfältig ist. Letztlich, ganz leicht würde ich immer sagen, ich bin direkt der Intendanz unterstellt. Das bedeutet, ich versuche in betriebsinternen Abläufen wie Erstellen eines Spielplans mitzuwirken. Das heißt, ich lese wahnsinnig viel, kenne Stücke, habe ein großes Repertoire im Idealfall, bin dabei, Besetzungen mitzugestalten oder zumindest beratend zur Seite zu stehen. Dann nimmt man Dramaturgen immer wahr, wenn es darum geht, Programmhefte zum Beispiel. Wenn man sich ein Programmheft kauft, das hat meistens die Dramaturgie erstellt. Das heißt, ich schreibe auch sehr viel. Ich leite Matineen, die ich durchmoderiere. Ich bin aber auch für eine Produktion dann bezogen, zum Beispiel der erste Zuschauer und ein Gesprächspartner für das Regie-Team, um zu sagen, dass was kreativ auf einer Probe passiert, dass das einen Gegenpol bekommt, der schon mal von außen drauf guckt. Kapiert man das, wenn ich nicht alles gelesen habe, sondern einfach nur schauen will? Das heißt, ich simuliere quasi den ersten Zuschauer, bin der Streitpartner. All das sind so Dinge, die meinen Dramaturgenalltag kennzeichnen. Was heißt das? Ich gehe morgens gegen 9 ins Büro, was für viele spät klingt, die dann wesentlich früher im Büro sitzen. Allerdings gehe ich halt, wenn es dumm kommt, erst um 23 Uhr nach Hause. So, das machen andere dann wieder nicht.
Also so ein Theateralltag ist natürlich dann schon auch entsprechend lange, beziehungsweise kann sich lange gestalten. Und klar, 9 klingt für viele erstmal spät, aber wir können es ja allein an dieser Sendung, die um 16 Uhr erst anfängt, wenn man dann natürlich entsprechend früh morgens um 6 oder 7 schon anfangen würde, ist es dementsprechend spät dann natürlich auch.
So ist es. Und die meisten Proben oder Endproben oder eben Vorstellungen sind abends. Und man muss als Zuschauer ja auch rechnen, alle, die auf oder hinter der Bühne beschäftigt sind, die kommen weit vor der Vorstellung und gehen auch weit nach der Vorstellung, bis man abgeschminkt ist, bis alles getan ist. Es sind ja auch Proben über den Tag. Das Ganze spielt sich ja nicht von alleine. Also der Theateralltag ist einer, der sehr zeitraubend ist und nicht mit einer 40-Stunden-Woche zu erledigen ist.
Viel Zeit also, die du in deinem Beruf zu investieren hast, zu die du bestimmt auch gerne investierst. Wenn wir nochmal einen kleinen Schritt zurückgehen, wenn ich nochmal in das Studium blicken darf. Du hast ja während deines Studiums schon zahlreiche Inszenierungen und Arrangements begleitet bzw. wahrgenommen. Und wie ich im Voraus herausgefunden habe, hast du auch teilweise in Ermangelung eines Orchesters selber einen Part des begleitenden Pianisten wahrgenommen. Das heißt, du bist auch sehr musikalisch unterwegs.
Das würde ich so mir nicht attestieren, aber ja, ich kann Klavier spielen. Das habe ich gemacht tatsächlich im Studium, weil ich immer gespürt habe, Dramaturgie ist es nicht per se ganz alleine. Ich möchte auch was anderes tun, eben praktisch agieren. Habe dann Kollegen zusammengesucht, habe vor allem Operetten sehr viele bearbeitet. Mhm. Habe die gemeinsam mit diesen Kolleginnen und Kollegen aufgeführt. Weil da kein Orchester saß, habe ich gedacht, ja, dann inszeniere ich es nicht nur, dann spiele ich halt auch noch die Vorstellungen am Klavier durch und markiere quasi das Orchester. Habe mich selber begleitet bei irgendwelchen Liederabenden. Und ja, da führt dann das eine zum anderen. Und dann merkt man, ha, mit Orchester wäre es doch cool. Ich habe niemanden, der es kann, also schreibe ich halt selber jetzt Orchesternoten und habe es einfach nur getan. Ob das gut war, keine Ahnung. Aber ich habe es gemacht und es hat in irgendeiner Form funktioniert.
Auf jeden Fall hat es funktioniert, wie du gesagt hast. Und am Ende kann man nur irgendwie dazulernen. Es bringt einen weiter und schlussendlich hat es dich dahin geführt, wo du heute bist. Hast die Erfahrungen gesammelt und kannst bestimmt dadurch natürlich auch mit deinen Kolleginnen und Kollegen am Theater dadurch besser interagieren, indem du Verständnis hast für ihre Arbeit.
Ja, das glaube ich tatsächlich ist ein großer Vorteil. Auch ein Vorteil des Studiums, das ich da in München an der Bayerischen Theaterakademie hatte, die sich auf die Fahne geschrieben haben, dass niemals als Fachidiot da quasi entlassen wird, sondern man hat immer zu verstehen, was die anderen in diesem komplexen Betrieb Theater tun und es zur Not einfach auch schon mal selber getan haben. Ich habe auch 5 Jahre als Requisiteur gearbeitet, um mir mein Geld fürs Studium mitzuverdienen. Und da lernt man dann wieder von einer ganz anderen Seite das Theater kennen. Und das ist, glaube ich, wichtig, um wertzuschätzen, was da alle tun an so einem Produkt, das wir da verkaufen.
Und die beste Droge der Stadt in der Plattform mit Benjamin Künzel, erst Dramaturg am Theater Ulm, da hat er mich gerade korrigiert, es ist ohne E hinten, er ist nur Dramaturg, übernimmt die Dramaturgie am Theater Ulm und hat sich in diesen Studiengang bzw. in diesen Berufsfeld hinein entwickelt, hinein verliebt. Es war nicht seine erste Wahl. Er würde viel lieber singen und viel lieber würde ich ihn jetzt irgendwie damit quälen, dass er jetzt ein Ständchen zum Besten gibt. Aber das wollen wir jetzt mal sein lassen.
Ich glaube, es wird nicht passieren.
Die Befürchtung habe ich auch. Reden wir über was anderes, denn du bist natürlich nicht nur als Dramaturg unterwegs, sondern auch mit einer Berliner Sopranistin stellst du noch was ganz anderes auf die Beine.
Ja, tatsächlich hat aber diese Zusammenarbeit mittlerweile auch einen Endpunkt erreicht. Wir waren 10 Jahre lang unterwegs als Comedy, Musik-Comedy-Duo, das Kommando Spartensprengung mit der Sopranistin Stefanie Dietrich aus Berlin, die ich vom Studium her noch kannte, haben wir versucht, die Operette zu retten und haben 2 Operettenprogramme zusammen auf die Beine gestellt, die alles zwischen Comedy, Musik, Ernst, Lachen, Weinen, alles in sich vereint hatte. Und das war auch tatsächlich eine sehr, sehr schöne Zeit, auch an größeren Bühnen ein bisschen rumzugurken und mal von Nürnberg bis Potsdam im Maxim-Gorki-Theater in Berlin haben wir gespielt. Ich als Pianist und als quasi Conferencier und sie als Sängerin. Das war eine schöne Zeit, mit dem Höhepunkt beim Bayerischen Rundfunk aufgenommen zu werden mit dem Programm. So, da wird dann auch der Schmerz kleiner, dass man nicht Sänger geworden ist. So, diese Sache von, ja, ich habe es schon oft so formuliert, in dem Moment, als ich den Wunsch begraben hatte, auf der Bühne zu stehen, stand ich so oft auf der Bühne wie nie davor. Ist doch top, geht gar nicht besser.
Kommen da nicht irgendwie die Gedanken, jetzt habe ich den Wunsch begraben, jetzt stehe ich so oft auf der Bühne, ihn doch wieder aufzunehmen?
Nö, tatsächlich nein. Weil es ist ja alles in dem Maße da, wie ich es gerne hätte und wie es mir gut tut. Wenn ich jetzt, glaube ich, den Druck verspüren würde, ich müsste mit meinem Gesinge oder mit meinem Geklimpere oder Gespiele wirklich Geld verdienen, ich glaube, dann wird wieder alles in den Orkus rauschen. Es ist top so, dass man das jetzt einfach parallel dazu noch machen kann.
Also du machst das quasi jetzt gerne, weil irgendwo kein Druck dahinter ist, du einfach frei bist in deiner künstlerischen Gestaltung.
So sieht's aus.
Schade eigentlich auch, dass natürlich euer Duo da geendet hat. Ihr hattet 10 Jahre, wie du gesagt hast, schöne Jahre, wo ihr tolle Programme auf die Beine gestellt habt. Was waren denn so die Gründe oder was war zum Schluss ausschlaggebend, dass ihr gesagt habt, ihr beendet das?
Naja, erstens mal ist es die große Distanz zwischen Berlin und Ulm, die nicht leicht zu überbrücken war, sprich für Proben, aber auch dann die Situation, dass ich in einer Festanstellung in Ulm bin, mit einem durchgetakteten Plan, was eine ganze Spielzeit angeht, und Steffi frei als Sängerin unterwegs ist und eigentlich davon auch hätte leben wollen. Das heißt, wir hätten, um uns beide da glücklich zu machen, viel öfter spielen müssen. Das konnte ich nicht so oft zusagen, weil ich eben Verpflichtungen hier am Theater genauso habe. Und dann musste man irgendwie sagen, es war schön, aber jetzt machen wir es einfach wieder getrennt voneinander. Ich habe hier verstärkt Regien dann übernommen am Theater. Das hat sich einfach auch entwickelt in den Zeiten. Und für Steffi war immer klar, ich muss auf der Bühne stehen und singen und brauche jemanden quasi vor Ort. Und der konnte ich nicht sein. Und sag mal, aber auch im Guten hat es einfach nur, schön war die Zeit und jetzt läuft es anders.
Du warst einfach gebunden, hast dementsprechend gesagt, lässt dich nicht 100% drauf ein. Man müsste das so ausweiten, so oft spielen, damit sich das trägt. Du gehst lieber zurück ans Theater. Ihr habt versucht, gesanglich gemeinsam die Operette, wie du gesagt hast, entsprechend zu retten. Und jetzt bist du am Theater als Dramaturg. Und zufälligerweise, vergangenen Donnerstag hat eine Doppeloper Premiere gefeiert. Und über die wollen wir natürlich heute auch sprechen. Du warst als Dramaturge daran beteiligt. Ich schenke mir jetzt die Namen auszusprechen, dann kann ich sie nicht falsch aussprechen, das überlasse ich dir.
Das übernehme ich.
Was bekommen wir denn zurzeit im Theater Ulm vorgeführt?
Das sind 2 italienische, recht kurze Opern, so 2 richtige Verismo-Reißer. Verismo heißt eigentlich nur sowas wie wahrhaftig, als wäre das ehrliche, wahre, blutige, brutale Leben auf der Bühne. Die sind vom Ende des 19. Jahrhunderts. Und zwar Cavalleria Rusticana von Pietro Mascagni und Pagliacci von Ruggiero Leoncavallo. Auf Deutsch der Bajazzo. So ist es im Deutschen bekannt, die Oper. Und das sind 2 Opern, die ganz traditionell nahezu nach ihrer Uraufführung in den 1890er Jahren schon immer wieder an einem Opernabend zusammen aufgetaucht sind, obwohl sie jetzt per se nicht zusammengehören. Sie ergänzen sich in vielerlei Hinsicht gut und sind quasi die Ikonen geworden für mitreißende, leidenschaftliche italienische Oper. Also da ist wirklich alles drin. Da stirbt am Schluss mit Garantie irgendjemand. Wenn es nicht der Sopran ist, ist es der Tenor, der am Schluss tot ist. Der Chor brüllt und das Orchester spielt laut. Und es ist Überwältigungstheater pur. So, das sind diese 2 Einakter.
Hast du die selber rausgesucht oder wie kam es dazu, dass sie am Theater gesagt hat, ihr möchtet diese Doppeloper aufführen?
Nein, also ausgesucht wäre zu viel, das will ich mir nicht anmaßen. Aber im Gespräch, im Musiktheaterbereich kam eigentlich ziemlich bald die Überzeugung, dass in Ulm schon viel zu lange diese Opern nicht mehr auf dem Spielplan standen. Und man versucht ja gerade bei großen Operntiteln auch welche, wo man genau weiß, das will das Publikum sehen oder es ist etwas, was das Haus auch füllt, muss man ja ganz ehrlicherweise auch sagen, dass man die so in einem Abstand von nahezu 10-12 Jahren immer mal wieder bringt. Das ist für uns so eine magische Zahl, um sich nicht zu schnell zu doppeln mit Titeln. Sagen, das ist die Zeit. Und Cavalleria und Pagliacci, die waren wirklich seit sehr, sehr langer Zeit nicht mehr da. Die letzten Produktionen, bevor ich nach Ulm kam, und ich bin jetzt dann seit 18 Jahren hier, also wurde einfach mal wieder Zeit. Und wir haben auch tatsächlich einfach gerade im Ensemble die Leute, die diese Rollen gut bedienen können. Auch da wusste man, hey, für die Sängerin wäre die Rolle perfekt, für den Sänger wäre die perfekt. Lasst uns diesen Doppelabend mal wieder spielen, weil alle gut wegkommen dabei.
War von Anfang an klar, dass du sagst, du möchtest die 2 Opern auch gemeinsam als Doppeloper aufführen? Oder war es eher so, dass du eine hattest und die andere und dann gesagt hast, na, dann packen wir die 2 zusammen?
Nee, das ist tatsächlich in der Operntradition ein ganz typischer Doppelpack, dass es die 2 Opern sind. Es wäre, glaube ich, eher eine Überlegung gewesen, die ganz aktiv hätte stattfinden müssen, zu sagen, wir nehmen nur eine der beiden und kombinieren es mit was völlig anderem. Völlig legitim kann man tun, aber da stand für uns sehr, sehr schnell fest, nein, wir belassen es in der traditionellen Kombination, weil wir es gut bedienen können und weil sich auch das Regie-Team, das sich dieser Produktion dann angenommen hat, gerne diese Geschichten zusammen erzählen wollte.
Jetzt führt man ja an dem Abend, beziehungsweise ihr führt an dem Abend beide Opern auf. eine Doppeloper. Wie dürfen wir uns das vorstellen? Wie gestaltet sie das? Sehen wir da zuerst die eine Oper und dann nach einer Pause geht's weiter mit der zweiten Oper? Oder wie organisiert ihr das, dass zwei Opern miteinander in einem Abend harmonieren?
Ja, ist tatsächlich so. Also vor der Pause gibt's Cavalleria Rusticana. Dann geht man hoffentlich überwältigt in die Pause raus und gönnt sich einen Sekt und eine Butterbrezel. Und danach geht's mit einem quasi völlig anderen Stück weiter, nämlich den Pagliacci von Leon Cavallo. Und es gibt tatsächlich aber, um zu sagen, es sind jetzt nicht da einfach nur getrennte Abende, es gibt ein paar Elemente auf der Bühne, die mir schon zeigen, ich bin noch quasi in derselben Produktion. Es gibt verbindende Plakate, die wiederkommen, wo man merkt, vor und nach der Pause ist jetzt nicht vollständig getrennt. Aber ja, eine Oper vor der Pause, eine Oper nach der Pause.
Und so kommt dann die gemeinsame Botschaft, oder beziehungsweise sie sind ja eigentlich komplett unterschiedlich. Also ich weiß gar nicht, ob man da überhaupt eine gemeinsame Botschaft übermitteln kann. Beide kommen aus dem Verismo, hast du gesagt, sind somit überwältigend, versuchen diese Emotionen, die du sagst, die typisch auch sind für die italienische Oper, entsprechend zu transportieren. Aber eigentlich sind sie komplett unterschiedliche Stücke.
Sie funktionieren tatsächlich ganz unterschiedlich. Sie haben musikalisch tatsächlich eine Verwandtschaft, indem sie aus der gleichen Zeit, aus der gleichen italienischen Opernzeit stammen, von zwei damals recht jungen Komponisten, die versucht haben, die italienische Oper zu revolutionieren oder sie zumindest stark zu verändern. Das heißt, die Tonsprache wird eine andere. Es ist beiden auch gemein, dass außermusikalische Elemente mit reinfließen, also zum Beispiel schreiende Menschen oder ein Orchester, quasi eine Mini-Banda, so Blechbläser-Ensemble, die vielleicht auf oder hinter der Bühne agieren. Das Naturgeräusche auf einmal Einzug halten in eine Kunstform, die davor wirklich mit rein musikalischen Mitteln gearbeitet hat. Das sind Dinge, die so veristisch sind an diesen beiden Opern. Mhm. Und sie sind, und das macht sie auch, glaube ich, ganz gut kombinierbar, beide sehr schonungslos in der Art und Weise, wie Geschichten erzählt werden. Eine kleine persönliche, private Tragödie, wie eine kurze Episode, wie aus einer Zeitung ausgeschnitten. Da ist gerade ein Mord in Sizilien passiert und so kam es dazu. Unterschiedlich sind die Stücke dann wieder darin, dass man sagt, bei Cavalleria Rusticana ist es eher eine persönliche Tragödie auf der Folie eines gesellschaftlichen Konstrukts, also stark religiöses Süditalien, wo Gesetze herrschen, egal ob die sich mit dem Gesetz Italiens vereinbaren lassen oder nicht. Im Dorf gibt es andere moralische Regeln und wer zum Beispiel außerehelich irgendwelche Affären hat, der wird sich dem Zweikampf stellen müssen und wird einer sterben. Das ist quasi die Geschichte in Cavalleria Rusticana. Bei Pagliacci ist es eher ein psychologisches Drama von Einzelfiguren, die an sich oder aneinander scheitern, dass das Gesellschaftliche, was in der Cavalleria wichtig ist, gar nicht mehr wichtig. Sondern da geht's viel mehr um Menschen, die teilweise das Ende der Oper nicht erreichen.
Das ist so schön, wie es eigentlich bei euch im Ankündigungstext steht, der blutige Ernst, der am Ende daraus wird.
Genau.
Liebe ist eine Naturgewalt und die Eifersucht nicht weniger. Das ist die erste Zeile, die steht, wenn man bei euch auf der Homepage nach den zwei Opern sucht und zeigt eigentlich schon, mit welchen Emotionen die Opern arbeiten, worum es in den Opern, sage ich mal, schlussendlich auch geht, diese Emotionen, diese Gewalt, mehr oder weniger, die sich dahinter verbirgt, auf die Bühne zu bringen, beziehungsweise dem Publikum näher. Ist das auch ein bisschen das, wo du sagst, das macht Verismo aus?
Definitiv. Das macht Verismo aus, weil es erstens mal in Gesellschaftsschichten geht, die bis dato auf der Opernbühne eher nicht gesehen wurden. Da geht es ja sehr oft um Kaiserkönige und irgendwelche strahlenden Helden. Jetzt geht es mal so ganz tief in die gesellschaftlichen Schichten, die sonst auf einer Opernbühne bis dato jedenfalls nicht waren. Und diese Brutalität gehört tatsächlich zu diesem Überwältigungstheater, das diese Veristen auf die Bühne stellen. Deswegen ist es wichtig, Messerstechereien zu zeigen und das Publikum von damals zu schocken. Ich vergleiche das immer gerne. Man geht heute vielleicht ins Kino oder legt sich eine DVD rein oder sowas und guckt einen blutigen Horrorfilm und isst nebenbei Popcorn. Und das ist quasi der Schocker, den man sich Ende des 19. Jahrhunderts halt im Theater abgeholt hat, weil keiner einen DVD-Rekorder daheim hatte. Das ist das, was die Oper liefern kann. Schock, der mich unterhält. Ganz einfach. Das ist so banal wie schrecklich.
Schock, der einen unterhält. Das heißt, du würdest jetzt mal überspitzt gesagt sagen, die Opern sind eigentlich die Horrorfilme der früheren Jahre.
Ich habe manchmal tatsächlich den Eindruck, ja. Man muss heute, finde ich, eine Haltung dazu entwickeln. Also die plumpe Geschichte nur zu erzählen, um jemanden zu schocken. Erstens mal, glaube ich, funktioniert das heute gar nicht mehr. Wir haben alle Walking Dead geguckt und sonstige Dinge. Ich weiß nicht, ob mich da Cavalleria noch so vom Hocker hauen wird. Aber man muss dann eine Sprache finden, die mir zumindest eine Geschichte plausibel macht oder mir die Figuren näher bringt, dass ich das wieder einordnen kann. Und das ist das, was dann eine heutige Aufführung dieser Opern, die weit über 100 Jahre alt sind, heute, finde ich, erledigen muss. Mich freut es übrigens, dass du diesen ersten Satz da zitiert hast. Das ist zum Beispiel was ein Dramaturg tut. Diesen Satz habe ich vor einem Jahr geschrieben, damit er auf unserer Homepage stehen kann.
Ich hoffe, er hat nicht ein Jahr benötigt, um ihn zu schreiben.
Das nicht.
Nee, ich fand den Satz tatsächlich, wenn wir gerade bei diesem Satz sind, einfach relativ überwältigend. Das ist so der erste Satz, der einen direkt in eine Richtung losschickt, wo man direkt auch Lust hat, mehr Informationen, mehr über die Stücke zu erfahren und sich natürlich Gedanken macht. Okay.
Hat sich meine Arbeit gelohnt?
Sie hat sich quasi gelohnt.
Jo.
An der Stelle kann man natürlich mal kurz auf die Premiere zurückschauen und ich frage dich, war die Premiere so, wie du sie dir vorab vorgestellt hast, lief alles nach Plan?
Es lief tatsächlich alles nach Plan. Das ist einfach ein großer Abend, der sehr viel Energien bündelt. Dementsprechend nervös waren natürlich auch alle vor diesem Abend. Das gesamte Ensemble steht quasi, nicht ganz, aber fast das gesamte Ensemble mit auf der Bühne. Und der Jubel für unsere Leute war groß. Es war auch einfach eine Riesenerleichterung, dieses Riesenprojekt endlich raushauen zu können. Die Zeitung hat gut geschrieben. Das freut einen natürlich doppelt, wenn dann die Arbeit, die man da wochenlang reinsteckt, auch gewürdigt wird. Und jetzt kommt hoffentlich eine Vorstellungsserie mit viel, viel Zuschauern, die da diese Produktion auch sehen wollen. Morgen, wie gesagt, die zweite.
Weißt du schon, ob die Vorstellung morgen ausverkauft ist, ob alle Plätze besetzt sind?
Und das morgen stimmt nicht. Das ist übermorgen, glaube ich. Ja, wenn ich das wüsste, ich könnte es wissen, hätte ich in den Tendenzbericht des Theaters geguckt, was ich heute Morgen nicht getan habe. Ich kann nur hoffen, dass sie gut besucht ist. Ausverkauft bezweifle ich. So, es gibt in der Regel immer noch gut Restkarten, gerade wenn eine Produktion noch am Anlaufen ist. Da brauchen die Ulmer erfahrungsgemäß ein bisschen länger, um sich überzeugen zu lassen, dass man reingehen sollte. Da bleibt immer so eine Anfangsskepsis, bis alle Nachbarn wahrscheinlich drinne waren und gesagt haben, es ist gut, geh auch rein. Deswegen vermute ich, für die nächste Vorstellung wird es noch Karten geben.
Das heißt, übermorgen?
Ich glaube, übermorgen, ja.
Übermorgen oder morgen am besten.
Einmal auf die Homepage gucken.
Auf die Homepage gucken, dann ist es sicher. Da gibt es möglicherweise noch ein paar letzte Plätze und dann kann man sich das als einer der ersten zu Gemüte führen und sich die Doppeloper anschauen, beziehungsweise Oper ist ja eigentlich viel mehr auf Sprache. Das heißt, ansehen ist immer so das eine, aber eigentlich geht es doch viel mehr ums Anhören.
Das würde ich so tatsächlich gar nicht sagen. Dieser große Streit, ist es die Musik, ist es der Text, ist es die Optik, es ist alles. Also Oper ist etwas, was die Emotionen in allen drei Teilen bündeln kann. Also ich kann mir auch daheim eine Platte anhören. So, dann fehlt mir aber quasi das Bild oder es passiert in meinem Kopf das Bild. Das wäre ja auch noch eine Variante. Ich kann mit Oper nichts anfangen, die den Text quasi negiert, also schöne Phrasen singt und egal was drunter liegt, das kann ich auch nicht leiden. Es muss zusammen in eins greifen. Und das ist, finde ich, was dieser Abend gerade bei uns gut kann, weil alle, die auf der Bühne stehen, quasi den Text auch gefressen haben und ihre Figur wirklich verkörpern können. Und dann greift das ineinander und dann wird Oper zu diesem Riesenkunstwerk, das, finde ich, konkurrenzlos ist. Ich frage mich ja auch zum Beispiel im Schauspiel immer, wann fangt ihr endlich an zu singen? So, ich bin kein typischer Schauspielgänger. Mir fehlt immer diese Komponente. Wann explodiert das Gefühl so, dass Musik kommen muss? Und in der Oper ist sie halt einfach da.
Aber Oper beschränkt sich ja rein auf den Gesang. Also da gibt es keine Sprachdialoge.
Doch, gibt's auch. Es gibt auch einen Haufen Opern, die zwischen großen Musiknummern auch Dialoge haben. Gibt's auch. Also Oper ist ja ein so vielfältiges Konstrukt, das durch die verschiedenen Jahrhunderte, seit es Oper gibt, so viel Veränderungen erfahren hat. Es gibt auch einfach Geschmackssachen. In Paris klingt eine Oper im 19. Jahrhundert vollständig anders als in Mailand oder als in Wien. Die Pariser haben zum Beispiel rezitative, also quasi vertonte Dialoge mit Geklimper von dem Cembalo drunter nicht leiden können. Deswegen wurde in Paris eine Rossini-Oper immer mit gesprochenen Dialogen dazwischen aufgeführt. In Italien hat man die Cembalo-Zirperei drunter gehabt. Also einfach, je nachdem, es geht alles, es kommt alles vor. Und die richtige Krönung, muss man ehrlicherweise sagen, ist die Operette.
Warum? Was fasziniert dich an der Operette so ganz besonders, dass du sagst, das ist mehr oder weniger die Königin unter den Opern?
Weil die Operette noch mehr kann. Die Operette kann nämlich dann noch über sich lachen. Die Operette zeigt auch Menschen, die singen, die sprechen, die auch noch tanzen müssen. Das kommt in der Operette auch noch mit oben drauf. Und dann hat sie noch den Twist, dass sie selbstironisch ist. Dass zwar das große Gefühl da ist, aber in dem Moment, wo das Gefühl zu groß wird, wo man knapp vor der Kante von Lächerlichkeit steht, da fangen sie an zu lachen, die Figuren in der Operette. Und deswegen lieb ich Operette, weil sie sich nicht ernst nimmt. Jedenfalls nicht in allen Belangen.
Aber ihr spielt ja jetzt, sage ich mal, zwei Opern aus, zwei italienische Opern, um wieder zurückzukommen. Gibt es für dich irgendwas, wenn wir gerade in der italienischen Sprache sind, was die italienische Oper so ganz besonders ausmacht? Ich meine, wir haben hier zwei Stücke, die aus dem Verismo kommen, aber wenn wir mal etwas allgemeiner gerade in die italienische Oper schauen.
Ich glaube, erstens mal, das ist Geschmackssache, was einem da wirklich liegt. Die italienische Sprache hat auf jeden Fall den großen Vorteil, dass sie sehr sangbar ist, im Gegensatz zu vielen anderen. Auch Deutsch ist für viele Nicht-Muttersprachler eine wahnsinnig schwer sangbare Sprache, weil wir so viele Konsonanten, Zischlaute, Krächzlaute haben, die andere Sprachen nicht haben. Italienisch klingt schon gesprochen wie Musik. So, von daher ist das in der italienischen Oper eine Sache, die da sicherlich hilft. Aber auch die italienische Oper hat so viel Sachen durchlebt. Ein Mozart hat auf Italienisch komponiert, und ist nicht vergleichbar mit dem, was jetzt Mascagni in Cavalleria tut. Es gibt im 20. Jahrhundert auch einen Haufen italienische Opern, die schon wieder ganz anders klingen. Ich tue mir immer schwer damit zu sagen, das ist die italienische Oper oder das ist französische Oper oder deutsche. Da muss man sehr, sehr genau reingucken und auch in sich reinspüren, was überwältigt mich oder was spricht mich an und was stößt mich vielleicht eher ab.
Ihr führt aber die zwei Opern ja in italienischer Sprache auf.
Korrekt, weil es nur auf Italienisch gut klingt.
Das heißt, als Zuschauer, beziehungsweise ja, wenn ich als Gast zu euch ins Theater komme und kein Italienisch kann, dann verstehe ich kein Wort von Anfang bis Ende.
Korrekt. Aber dann gibt es den Blick nach oben übers Bühnenportal und da gibt es Übertitel. Also das, was quasi im Kino der Untertitel wäre, wenn ich mir den Film in Originalsprache gebe, das wäre im Theater bei uns die Option mit den Übertiteln, die jeder lesen kann. Die sind natürlich in einer Form verkürzt, auf den Sinn reduziert eines Satzes, damit ich noch auch das Bühnengeschehen betrachten kann. Ich muss also quasi mit einem Blick, das ist auch eine Kunst für sich, Übertitel erstellen, mit einem Blick nach oben erfassen, um was es geht, um wieder dem Bühnengeschehen folgen zu können. Da kann nicht jedes Wort oben drin stehen.
Ansonsten ist man damit beschäftigt, oben den Roman zu lesen und kriegt vom Bühnenbild nahe gar nichts mit.
Korrekt, und das wäre schade.
Und du hast ja vorher gesagt, es ist die Gesamtheit. Das, was auf der Bühne passiert, das, was in Gesang, in Sprache passiert, das Schauspiel, alles spielt am Ende zusammen, um eigentlich eure Inszenierung der zwei Opern Cavalleria Rusticana und Pagliacci entsprechend natürlich als ein vollständiges Stück, als eine vollständige Inszenierung natürlich auch dem Publikum entsprechend zu übermitteln,
bis so ist es
herzubringen.
Genau.
Das Melodrama Cavalleria Rusticana hat einen Akt. Ist es ein bisschen unüblich, weil man kennt ja immer so das Drama in vier oder fünf Akten. Und jetzt ist es ein Melodrama in einem Akt.
Das ist tatsächlich einfach eine Spezialform, die sich im 19. Jahrhundert, was ernste Oper angeht, herausbildet, quasi in kurzer Zeit kondensiert eine Geschichte zu erzählen, die sich eben nicht über fünf Akte mit 300 gefühlten Zeitsprüngen ausbreitet und mich vielleicht fünf Stunden langweilt, sondern eine Stunde lang gebündeltes Drama zu sehen. Da gibt es diese berühmten Einakter-Forderungen, die man hat, dass zum Beispiel gesungene Zeit gleich der gespielten Zeit ist. Singen dauert immer länger als sprechen, aber es gibt quasi keine, gibt es ja in der Oper oft, ich singe jetzt 10 Minuten lang, dass es mir schlecht geht. So, das ist aber eigentlich, ist es in der Handlung gesehen, ist es ein Wimpernschlag, der aber in der Aufführung 10 Minuten dauert. In einer Einakteroper um diese Zeit bedeutet aber singen gleich vergangene Zeit. Das heißt, man versucht sich einer realistischen Art anzugleichen, obwohl Oper nie realistisch ist. Niemand bestellt singend sein Essen in einem Lokal oder steht an der Supermarktkasse und singt, es sei denn, man hat nicht mehr alle Tassen, aber dann sind es andere Probleme. Dann, dass es die Einheit eines Ortes gibt, keine Bühnenbildwechsel, ist auch so eine typische Einakter-Sache. Und das, also Einheit von Zeit, Handlung und Ort. Das sind so die Forderungen dieser Zeit.
Es hat aber gerade der Verismo ja eigentlich als Ausprägung, dass es eben nach größtmöglichem Realismus strebt, beziehungsweise ihn versucht zu verkörpern. Und die, wie du es getextet hast, die Wahrheit in den Geschichten der einfachen Leute sucht.
Mhm. Ja. Ich glaube, das ist. Das ist mit das Faszinosum dieser Dinge, wobei man immer mitdenken muss, diese Opern, wie jetzt zum Beispiel Cavalleria Rusticana, wurde die wurden in Mailand und in Rom zum Beispiel uraufgeführt. Und das römische Publikum hat sich halt irgendwie die Bauern in Sizilien so vorgestellt. Ob das wirklich dem realen Bild in Sizilien um diese Zeit entsprochen hat, das wage ich schwer zu bezweifeln. Man versucht einem großstädtischen Publikum die niederen Schichten irgendwie zu zeigen. Und man ergötzt sich daran, dass die ja noch mit Messer durchs Feld rennen und sich abstechen, nur weil jemand die Frau vom anderen geküsst hat oder solche Dinge. Also ja, man versucht größtmögliche Wahrheit der niederen Schichten abzubilden für ein Publikum, das dieser Schicht aber nicht angehört.
Das heißt, es ist eigentlich aus deiner Perspektive heraus dann doch nicht so ganz die wirkliche Wahrheit.
Überhaupt nicht. Überhaupt nicht. Das bleibt ein Kunstprodukt. Man versucht immer wieder, und deswegen habe ich das vorher auch gesagt mit der Oper, es ist nicht realistisch und wahrhaftig zu singen. Es liegt mir zwar total, und ich verstehe die Leute viel besser, wenn sie singen, emotional, aber das natürlich hat das nichts mit Realismus zu tun, der da auf der Bühne ist. Aber es ist ein Zeitgeist Ende des 19. Jahrhunderts, den es auch in der Literatur gibt, wegzugehen von allem, was bis dato in der Kunst gefordert war, nämlich etwas zu idealisieren, etwas aufzuhübschen, zu beschönigen, also wegzugehen quasi aus dem Alltag, zu sagen, ich möchte doch Ablenkung vom Alltag, dann will ich doch nicht sehen, was mir jeden Tag auf der Straße begegnet. Und es gibt Künstler, die sagen, nein, Kunst muss aber unsere Realität abbilden. Dass es die Oper auch versucht hat, über ein paar Jahrzehnte hin, finde ich eigentlich immer sehr spannend, weil es kann in dem Genre nicht wirklich gelingen. Aber sie haben sich Mühe gegeben.
Mühe gegeben und zwar schöne Stücke daraus geformt.
Yes.
Wir sprechen gerade darüber, man versucht irgendwo etwas Realistisches auf die Beine zu stellen, was aber gar nicht einem so richtig gelingt. Und du hast auch schon gesagt, dass der Verismo oder generell diese zwei Opern was ganz Besonderes sind, zwei Aushängeschilder, die entsprechen natürlich. Und doch wage ich jetzt so ein bisschen zu unterstellen, na eigentlich, es geht um Liebe, um Eifersucht, das ist doch ein bisschen dieses Thema, was in so vielen Stücken, in so vielen Werken irgendwie vorkommt und irgendwo so das tägliche Leid, das einem so oft begegnet.
Ja, aber, also das ist richtig, aber in diesen zwei Stücken ganz speziell ist es so kondensiert und so dicht, dass ich um dieses Thema keinen Bogen machen kann. Es gibt keine dekorativen Aufhübschungen drumherum. Ich werde mit der Nase ins Drama reingestoßen, bis ich es nicht mehr aushalte, bis der Vorhang fällt. Deswegen ist, glaube ich, auch so gut, dass diese zwei also sind einfach geniale Stücke, dass die so zeitlich knapp sind, dass die sich nicht ausmähren in 3 Stunden, sondern dass sie sagen, in 1 Stunde 10 treibe ich dich bis an den Rand des Erträglichen als Zuschauer. Was sich die Leute an blutigen Flüchen, an Eifersüchteleien, an Messerstechereien um die Ohren hauen. Das ist nicht so wie früher in Europa, weil du sagst, ja, das ist doch in vielen Stücken und quasi begegnet uns das doch immer. Ja, aber dann gucke ich 3 Stunden lang einer armen Frau zu, die am Schluss vielleicht mit einem Messer im Leib am Boden liegt, aber dann noch 1/2 Stunde singt. So, weil, aua, der Schmerz und so. Und das passiert im Verismo nicht. Wenn sie da das Messer quasi in den Leib gerammt bekäme, wäre sie sofort tot. Das ist der Verismo, die singt dann eben nicht mehr. Das ist dann wieder realistisch. Dass sie davor gesungen hat, juckt dann keinen.
Das heißt, der Verismo versucht da etwas realistischer ans Werk zu gehen und nicht zu sagen, wenn sie erstochen wurde, dann stirbt sie langsam und kann noch 10 Minuten oder länger singen, bevor dann schlussendlich der Tod tatsächlich eintritt.
Was sehr schön sein kann.
Das wagen wir gar nicht zu verzweifeln. Die Gesamtheit, das Bühnenbild, der Gesang, die Inszenierung mit den Schauspielern. Das macht für Benjamin Künzel, Dramaturge am Theater Ulm, entsprechend die Oper aus. Und er ist Opernfanat, mag auch ganz am allerliebsten bzw. ganz gerne die Operette, die er auch im April dieses Jahr mit einer Jugendgruppe auf die Bühne bringen will.
Genau, es gibt bei uns am Theater die Bürgerbühne Musiktheater. Früher hieß es der Jugendclub Musiktheater. Das ist, seit 2007 mache ich das, mit jungen Leuten Operette. Und zwar ganz dezidiert Operette, weil das so altbacken klingt und quasi jeder zweite Jugendliche mal gerne ein Musical aufführen möchte. Aber genau das möchte ich nicht, sondern ich würde sie gerne mit etwas kombinieren, was man nicht von jungen Leuten erwartet. Und das ist tatsächlich so eine Art Erfolgsrezept geworden über die Jahre. Die Pandemie hat jetzt ein großes Loch reingerissen, wo auch viel von dem Nachwuchs quasi weggebrochen ist, weil man nicht miteinander arbeiten konnte, nicht in der Nähe, wie das die Bühnenarbeit erfordern würde. Und jetzt dieses Jahr gibt es zum ersten Mal wieder ganz neu eine Truppe, die da mit uns probt. Und am 15. April ist die Premiere mit Frau Luna von Paul Linke, eine operettige Fahrt zum Mond.
Kannst du uns ein bisschen was über den Inhalt der Operette schon vorab verraten? In welche Richtung es sich geht, was wir dort zu sehen bekommen?
Das ist halt so typisches Operettenchaos. Dinge, die nicht realistisch sind und die alles andere als klug sind, nämlich in einem Heißluftballon oder in einem irgendetwas, in einem Korb mit Ballons dran, zum Mond zu fliegen. Das Stück ist von Ende 19. Jahrhundert, da war das also absolute Zukunftsmusik, hat niemand geahnt, dass man wirklich irgendwann zum Mond geht. Also ein paar junge Berliner fliegen zum Mond, weil sie Baugrund suchen möchten, weil Baugrund auf der Erde immer teurer wird, und wollen eigentlich eine Audienz beim Mann im Mond, der sich herausstellt als Frau im Mond. Es gibt da oben die absolute Frauenherrschaft von Frau Luna, die eine Party nach der anderen abfeiert auf dem Mond und dabei auch ein Auge auf den hübschen jungen Berliner geworfen hat, der da mit dem Fesselballon oben ankommt, der das große Problem hat, dass er seine Verlobte in Berlin unten noch sitzen hat und aus Versehen deren Tante im Fesselballon mitgenommen hat, die da oben auch alles durcheinander bringt. Also es ist einfach eine komplett bekloppte Komödie über skurrile Typen, die durch Mondkrater stolpern. Und dabei viel lustige Lieder singen.
Lustige Lieder, also Lieder, die nicht zu sehr von Emotionen handeln, sondern vielmehr von Freude, von tollen Erlebnissen.
Da ist alles dabei. Da ist der absolute Todesschmerz dabei und das kitschigste aller Liebesduette und das Feiern des Weltuntergangs. Ist alles dabei.
Also ein rundum sorglos Paket, so klingt es ungefähr. Du arbeitest dort mit Jugendlichen und die, hast du gesagt, wollen eigentlich viel lieber ein Musical aufführen. Du hast jetzt gesagt, nein, wir führen eine Operette gemeinsam auf. Was waren da so die Reaktionen der Jugendlichen?
Ich mache das ja schon seit vielen Jahren, dieses Prinzip Operette. Mittlerweile wissen auch die Jugendlichen, wenn sie kommen, sie singen bei uns Operette und nicht Musical. Die finden das eigentlich ganz cool. Also weil sie sich, glaube ich, weil sie sich bewusst sind, dass es was Besonderes ist. Weil das andere tut vielleicht jeder in ihrem Alter, aber dieses spezielle Metier wird eben sonst nicht bedient. Und die stürzen sich völlig unvoreingenommen in dieses Abenteuer. Ich kann nicht sagen, dass mir da Widerstand entgegenschlägt. In keiner Form. Die haben, glaube ich, Bock, Walzer zu singen und Polkas und da irgendwas drin zu entdecken, was mit ihnen heute zu tun hat. Und das klingt natürlich auch nicht so, wie wenn das Opernsänger täten. Soll es auch nicht.
Es ist ja dann dementsprechend eine junge Operette sozusagen.
Korrekt. Jung und durchgeknallt.
Jung und durchgeknallt. Mit einem etwas komplett eigenen Programm, würde ich mal sagen. Zumindest für mich klingt es so, als wäre es was komplett Eigenes, was du da versuchst zu inszenieren, beziehungsweise am 15. April natürlich inszenieren wirst, mit den Jugendlichen auf die Bühne bringen wirst. Ich denke, die Vorfreude ist mit Sicherheit groß.
Absolut.
Wenn man sich dafür interessiert, kann man da irgendwo weitere Informationen finden?
Also ich glaube, auf unserer Homepage steht alles. Auf der Homepage bin ich selber so selten unterwegs, dass ich jetzt nicht exakt sagen kann, wo man draufklicken muss, aber man findet die Infos. Man kann sich immer zum Beginn einer Spielzeit bei uns anmelden, um in so einem Projekt mitzumachen, und dann wird über die Spielzeit geprobt. Das bedeutet, nächste Chance für sich, für sowas anzumelden, wäre im September.
Das heißt, es können auch weitere Jugendliche, noch wenn sie sich dafür interessieren, mal als Darsteller entsprechend natürlich auch auf die Bühne zu gehen, bei dir bzw. beim Theater melden.
Absolut. Da gibt es so viele Varianten und Möglichkeiten, von auch nur teilweise Workshops, die ganz zeitbezogen sind, oder große Projekte, Stadthysterie. Einfach melden, findet man alle Infos bei uns auf der Homepage.
Gibt es da eine Altersbeschränkung? Weißt du das zufälligerweise?
Das hängt davon ab, bei was man mitmachen möchte. Möchte man bei mir mitmachen, bei diesem Musiktheaterprojekt, muss man mindestens 14 sein. Und allerhöchstens 25. So, das ist meine Altersspanne.
Das ist also die Range, in der man vielleicht schon bei der nächsten Operette dann dabei sein kann und irgendwann womöglich noch auf die große Theaterbühne irgendwann mit entlassen wird.
Schön wär's.
Ein bisschen träumen kann man ja, und träumen kann man, denke ich, auch in der Doppeloper Cavalleria Rusticana und Pagliacci. Übermorgen ist die zweite Aufführung. Können wir an der Stelle nochmal erwähnen, ein paar letzte Plätze dürften noch zu haben sein. Das heißt, für Schnellentschlossene steht das Theater Ulm noch offen, können sich dort auf der Homepage entsprechend informieren und sich Tickets suchen. Damit neigen wir nun jetzt auch dem Ende unserer gemeinsamen Stunde zu, Benjamin. Ich danke dir, dass du da warst und mir in den vergangenen knapp 60 Minuten von dir und von der Doppeloper und was du sonst so alles tust, ich werde jetzt gar nicht mehr fertig, wenn ich das alles nochmal aufzähle, erzählt hast. Singen wollte auch, das können wir nochmal erwähnen.
Irgendwann einmal, ja.
Wenn er das nächste Mal da ist, dann singt er uns was. Nee, da wollen wir jetzt nicht das Fest nach.
Ich schlaf da mal drüber.
Sonst, jetzt kommt er nie wieder. Dementsprechend, Benjamin, ich danke dir, dass du heute da warst.
Danke auch.
Ich wünsche euch für die Spielzeit alles Gute, viel Erfolg und freue mich natürlich dann von der nächsten Oper, vom nächsten Dramastück, das du inszenierst, natürlich zu hören.
Vielen Dank auch.
Das war die FreeFM-Plattform auf der 102,6. Vergangene Sendungen gibt's zum Nachhören auf freefm.de/programm/Plattform.